herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Podcast mit mir, Simon, und einem illustren Gast, und zwar Philipp Ruhland. Schönen guten Tag.
Hallo, Simon.
Philipp, du hast auf jeden Fall schon, ich habe in meiner Recherche herausgefunden, du hast echt viel hinter dir, du hast ein spannendes Leben, du hast unter anderem ein Buch geschrieben. Stell dich doch einmal kurz vor und gib uns einen kurzen Einblick.
Also mein Name ist Philipp Ruhland, ich bin 46 Jahre alt, Alzerbrücker, war in meinem ersten Leben Jurist und Türsteher ganz lange und bin heute Psychotherapeut und Traumatherapeut, Paartherapeut in Saarbrücken. Und habe vor kurzem ein Buch über meine Biografie geschrieben, wie ich dorthin gekommen bin.
Und genau darauf will ich kurz zu sprechen kommen, nämlich in deinem Buch erzählst du sehr offen und frei von deiner Vergangenheit, was du bisher so erlebt hast, auch im Umgang mit Sucht und Substanzen. Mhm. In unserem Podcast geht es ja ein bisschen um die Aufklärung von Cannabiskonsum, und da wollte ich dich einfach mal aus persönlicher Sicht fragen, was hat Cannabis eine Rolle in deinem Leben gespielt?
Also Cannabis war eine Droge, die ich auch konsumiert habe, die sehr früh da war. Also wir sind jetzt hier Anfang der 90er, 92, 93. Also die in Form von Haschisch, also damals gab es noch nicht so inflationär Gras, wie es heute gab, die verfügbar war. Und die wir alle konsumiert haben. Also kurz nach dem Zigarettenrauchen gab es eigentlich für die meisten, also erst kam die Lucky Strike, dann kam die Tüte. Und wir haben relativ viel gekifft damals, alle. Also alle Jugendlichen, die ein bisschen unterwegs waren. Natürlich gab es viele auch, die zu Hause waren, aber wir haben angefangen, in der Stadt rumzuhängen. Und da haben eigentlich fast alle Haschisch geraucht. So auch ich. Und das habe ich eine Zeit lang tatsächlich betrieben, bis ich mit einer nicht unbeachtlichen Menge Gras verhaftet worden bin von der französischen Polizei. Und die hat mich dann so verprügelt, dass ich dadurch keine Lust mehr hatte, weiter zu kiffen. Ich hatte dann noch ein Event, also nachdem ich da verhaftet wurde als Jugendlicher mit 50 Gramm Gras, hatte ich dann nochmal ein Event, wo ich hier kurz hinten dran im Schlossgarten eine Tüte geraucht habe, dann von einem Zivilfahnder aufgegriffen worden bin und dann schon gerade wieder angezeigt worden bin, und dann hatte ich wirklich keine Lust mehr. Also ich hatte wirklich Pech oder Glück, dass ich so oft mit der Staatsmacht aufgefallen bin, dass mir das irgendwann zu heiß war. Und dann habe ich es gelassen, hat aber danach zu einer Suchtverlagerung in einen schädlichen Alkoholgebrauch ist übergegangen. Also ich habe ein Suchtmittel durch ein anderes Suchtmittel ersetzt.
Das ist ja super spannend. Wie würdest du das denn jetzt, du hast gerade eben schon gesagt, Pech oder Glück, wie betrachtest du das mittlerweile? Bist du froh, dass du Cannabis in deinem Leben so nicht mehr dann hattest als Konsum, oder findest du es ein bisschen schade?
Also ich finde allgemein ganz gut, dass ich nicht mehr die Basis in mir trage, süchtig zu werden. Also Cannabis hat natürlich eine andere Wirkung wie Alkohol, ne? Auch von der Toxikologie her. Ne? Also Cannabis macht in der Regel ruhiger. Also damals war es, also das Haschisch, das wir geraucht haben, hat sehr lethargisch gemacht, eher ruhig. Das hätte wahrscheinlich besser zu meinem Temperament gepasst, weil Alkohol war für mich wie ein Brandbeschleuniger. Aber alles in allem bin ich froh, dass ich heute keinerlei Substanzen mehr brauche, um mich gut zu fühlen. Also es ist nicht mehr so, dass irgendeine Substanz mich im Griff hat, sondern ich, wenn ich will, Substanzen.
Wie würdest du du hast jetzt selber schon gesagt, dass du den Begriff Sucht auch schon genannt, du hast eine Suchtverlagerung gehabt, mm-hmm. Also warst du im Vorfeld, würdest du sagen, süchtig nach Cannabis eine Zeit lang?
Das hat gerade so begonnen. Also ich habe den sedierenden Effekt sehr gemocht, den Frieden, den man da hat. Also ich kann jeden, der kifft, am Anfang nachvollziehen. Aber es ist halt immer jede Sucht, jeder schädliche Gebrauch, jede Substanz, die man zuführt. Seien das verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Cannabis, Alkohol und dann halt alles, was es noch auf dem Schwarzmarkt gibt, aus der synthetischen Richtung, sind immer eine Kompensation von Leid. Also keiner, der zu mir kommt und mir erzählt, ich kiffe jeden Tag, hat kein Leid. Das ist ein Lösungsversuch für Leid, das hinten dran steht. Und das muss man so klar sehen. Und welche Substanz der Einzelne sich raussucht, das ist dann seine Sache. Die einen gehen, haben Leid und wollen stark sein, konsumieren andere süchtig Anabolika, um stark zu sein. Der andere geht hin, konsumiert Tilidin. Also die Sucht, die man ausprägt, ist immer eine Sache. Aber es ist immer eine Lösung für das Schlimme in einem. Und das muss man ganz klar benennen. Und ich meine jetzt nicht den 40-jährigen Familienvater, der in der Jugend gekifft hat und irgendwann ab und zu nostalgisch mit einem Kumpel auf irgendeinem Konzert einen Joint raucht. Das ist kein, also auch keiner, der am Wochenende ein Glas Champagner trinkt, ist süchtig. Aber wenn das Suchtmittel dazu dient, das Leid in mir in den Griff zu kriegen, den Schmerz im Alltag erträglich zu machen, dann wird es kritisch.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen weiter ausgeholt. Du hast auch PatientInnen, die konsumieren, gehe ich mal von aus.
Viele.
Was für eine große Rolle spielt denn da Kiffen bei denen? Ist das bei allen gegeben? Ist das eher sind das wenige Leute, für die das eine große Rolle spielt? Oder ist das ein, du hast von Leid gesprochen, nutzen die Leute, um das Leid zu überdecken und kennen halt keine andere Lösung, wie sie das überdecken können, und du hilfst denen dann, oder was rätst du diesen Menschen?
Also es ist sozialisationsbedingt, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie hier Schüler bin, Mittelbau, ist es höchstwahrscheinlich, dass das irgendwie gekifft wird, weil das ist eher so Einstiegsdroge dort am Markt. Das ist das, was so gängig ist, MDMA. Also es kommt immer auf die Sozialisation an, wo man gerade ist. Also ich habe jetzt selten den 50- oder 60-jährigen Mann, der MDMA konsumiert oder Cannabis. Das ist einfach die trinken eher und nehmen Schmerzmittel oder so irgendwas. Also es kommt immer drauf an, was gerade in meinem Milieu so gängig ist. Und ganz der klassische, typische Jugendliche, der kifft, ist eigentlich meistens ein junger Mann oder eine Frau, die in der Familie irgendein Leid haben und irgendwann aus diesem Leid mit 13, 14 aussteigen, indem sie kiffen. Die irgendeine Tragödie haben. Also die junge Borderline-Patientin, die Gewalt zu Hause nicht mehr aushält. Oder der junge Abiturient, der den Schmerz, den Ehestreit der Eltern nicht mehr aushält und so eine schnelle Lösung findet. Was verständlich ist, was wir alle gemacht haben. Also ich werte da keinen.
Rätst du solchen Menschen dann direkt abzukonsumieren oder wie gehst du da vor?
Also tatsächlich, ich habe viele, viele junge Menschen behandelt, die den Cannabisgebrauch haben und chronischen Cannabisgebrauch. Ich verstehe die alle. Ich kann das auch nachvollziehen, dieses angenehme Gefühl, dass das gibt. Aber das Problem ist, wenn man regelmäßig kifft und Cannabis konsumiert, gibt es das sogenannte amotivationale Syndrom. Die Leute werden so chronisch lethargisch und antriebsgemindert. Das ist die große, große Krux bei der Geschichte und bei vielen jungen Leuten, die eh schon seelisch vulnerabel sind, haben wir ein Problem, dass die unter Cannabis Psychosen entwickeln. Also Wahnvorstellungen, wahnhafte Störungen. Und wenn die diesen Rubikon irgendwann mal überschritten haben, wenn die eine drogeninduzierte Psychose abgleiten und dort das Klassische, was man früher gesagt hat, der ist hänge geblieben, dann kommen die selber nicht mehr raus. Die verlieren sich da drin. Und das ist dann ganz kritisch, wenn du Leute siehst, die jung sind und die dann so eine drogeninduzierte Psychose haben und die in den Griff kriegen, aber nur noch dann in den Griff kriegen, wenn sie Risperdal oder ein anderes Antipsychotika einmal im Monat in den Hintern gejagt kriegen, ne? Und das ist eine Tragödie. Also bei vielen geht das lange gut. Die kiffen, die kommen irgendwann raus, die haben da eine Freundin, irgendwann wird es weniger, aber manche bleiben halt auch kleben. Aber hinten dran ist immer das Leid, das aufgefangen werden soll. Und das ist das Gefährliche daran.
Ist dann deiner Meinung nach so ein Traumata, das Menschen erleben, ist da das Risiko dann höher, hängen zu bleiben, in Anführungsstrichen, oder eine Psychose zu entwickeln, als bei Menschen, die das nicht haben und einfach nur so aus Jux und Dollerei anfangen zu kiffen?
Das ist eine klasse Frage. Also ne, gehen wir mal davon aus, ne? Also jeder bringt eine genetische Disposition mit. Es gibt Leute, die können kiffen wie ein Bagger, die werden nicht psychotisch. Ne? Also die kiffen die ganze Zeit, da passiert nichts. Die haben einfach einen genetischen Code, eine seelische Ausstattung, passiert nicht viel.
Bagger kiffen ja auch sehr viel, wie man weiß.
Ja, früher haben wir gesagt, ja, die kiffen wie ein Bagger, also die rauchen wirklich assi viel. Es gibt auch Leute wie früher Helmut Schmidt, der raucht 100 Jahre Zigarette und kriegt einfach keinen Lungenkrebs. Ne? Statistischen Ausreißer. Das ist die genetische Disposition. Und dann kommen die Ursachen dazu, die sich draufsetzen, also Lebenstragödien, ne? Eltern, die sich scheiden lassen, Klassenkameraden, die mobben, Traumata. Und das ist Schmerz, das ist für Jugendliche Schmerz. Und da wissen sie nicht wohin, weil keiner spricht das an. Und dann gibt's eine einfache Lösung. Und das ist dann Cannabis. Und viele kommen da gut durch, finden dann irgendwann bessere Lösungsstrategien. Aber je nachdem, welche Genetik jemand mitbringt, und dann kriegt er noch zusätzlich Schmerz aus dem Leben raus. Das ist halt eine sehr toxische Kombination.
Wie lange dauert es denn dann? Also ich gehe mal von aus, dass du jetzt einem Patienten in so einer Situation nicht dazu rätst, ja, jetzt kiff einfach monatelang weiter, jahrelang weiter, und irgendwann wirst du diesen Schmerz irgendwie nicht mehr empfinden oder so. Wie schwierig ist es für diese Menschen, von dem Kiffen dann nochmal wegzukommen und eine andere Art und Weise zu finden, damit umzugehen?
Das kann man jetzt so pauschal sagen. Also wir haben ja Richtlinien in der normalen Therapie, dass man bei Leuten, die irgendeine schädliche Substanz gebrauchen, Alkohol, Cannabis, die darf man ungefähr 10 bis 12 Stunden behandeln und muss dann auf Abstinenz hinwirken. Wenn nicht, müssen wir die Therapie ab- oder unterbrechen und die in eine spezialisierte Entzugsklinik schicken. Ne? Aber der Deal eigentlich in der Therapie ist eigentlich, du tauschst das Suchtmittel gegen deinen Schmerz ein. Also du musst bei deinem Schmerz hingucken, du musst das Suchtmittel wegnehmen, um an deinen Schmerz zu kommen, den mit mir durcharbeiten, den durchleiden, und in dem Aushalten und dem Verbalisieren deines biografischen Schmerzes darüber kommen, ohne dass du das irgendwie abfederst.
Bist du der Meinung, dass Cannabis aber auch in jetzt vielleicht den anderen gesundheitlichen Problemen helfen kann?
Absolut.
Also rätst du es? Also würdest du es manchen Leuten auch raten, einen gesunden Konsum zu haben?
Und absolut.
Wie sieht das dann aus?
Ich habe ganz viele Krebspatienten, die Cannabis konsumieren. Ich habe MS-Patienten, die Cannabis konsumieren. Ich habe Leute, die palliativ sind, die Cannabis konsumieren. Und da hat das eine andere Qualität. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist palliativ krebserkrankt, hast furchtbare Schmerzen, hast die Angstzustände, weil du weißt, dass du stirbst, dann ist Cannabis ein ganz potentes Medikament, weil es dir diesen existenziellen Schrecken nimmt. Ne? Warum soll dich jemand, der weiß, dass sein Leben zu Ende geht, das verwehren? Das ist aber eine ganz andere philosophische Hintergrund, wie wenn einer gerade die Startbahn hochfliegt, in sein Leben fliegt und in seiner emotionalen Schmerzverarbeitung sich auf Cannabis flüchtet. Ne? Das ist immer eine Situation. Ne? Wobei ich auch jeden, der jung ist, der das macht, verstehen kann. Also ich war ja selber so. Ne? Aber ich kann von meinem heutigen Reifegrad nicht mehr sagen, ist alles Blande. Ne? Vor allen Dingen, wenn du diese Psychose-Tragödien siehst. Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn du da wirklich... Ich hatte schon so viele Patienten, das waren wirklich gute Leute, die sich in die Psychose gekifft haben. Und das finde ich ganz tragisch. Na, das ist schon schlimm.
Wenn du jetzt die hypothetische Situation, ein junger Mensch, ich sag mal 16, 17 Jahre alt, kommt irgendwie in Kontakt mit dir und du kriegst mit, dass diese Person gerade die Lust entwickelt zu konsumieren. Machst du da einen Unterschied, was du zu der Person sagst, als was du zu einem 30-Jährigen sagst? Also versuchst du da irgendwie ein bisschen Aufklärung zu betreiben oder würdest du Aufklärung betreiben?
Also ich kann ja von der Profession als Psychotherapeut kann ich ja kein Suchtmittel sagen. Ich kann nicht sagen, Zigarette rauchen ist geil, 10 Bier trinken ist gut. Also es wird ja meinem Berufsbild ein bisschen widersprechen. Ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin ja ein Privatmann und habe eine Rolle. Ne? Und wenn jemand sagt, ich habe mit 16 jetzt so den Drang, ich muss das machen, natürlich gibt es eine Neugier. Ne? Es gibt Neugier, wo Leute was aus Neugier probieren und die sitzen dann in der Falle. Es kommt halt immer drauf an, wie eine Substanzklasse wirkt. Die Neugier kann ich verstehen, aber es ist halt immer risikobehaftet.
Ist das Risiko geringer, ich frage mal anders, ist das Risiko geringer, sowas wie eine Psychose zu entwickeln, wenn du irgendwie 25 bist oder wenn du 14 bist und anfängst zu kiffen?
Na gut, also es ist ja immer diese Wechselwirkung in dieser Psychose-Debatte. Es ist ja immer die Frage, wie viel Disposition ist da und wie viel wird das getriggert. Und dann gibt es noch die Frage, wie viele Leute, die eine Psychose-Disposition haben, suchen sich auch den Stoff. Man weiß auch zum Beispiel, dass Menschen mit ADHS intuitiv mehr kiffen, weil die das beruhigt. Also es gibt eine Disposition, die dazu führt, dass die Leute das tun.
Ne? Das war eine blöde Frage von mir. Kann man im Vorfeld herausfinden, wie hoch so eine Disposition
ist? Nee, das ist mal Lebenstragödie tatsächlich. Das ist halt bitter. Ne?
Ja.
Ne? Also du weißt nicht, welche genetische Karten du auf die Hand kriegst, es sei denn, du gehst in irgendeine Uniklinik und machst. Aber ich glaube, da ist auch noch nichts entdeckt worden, wo man genau sagen kann, das sagt jetzt vorher, wenn du Blunt rauchst und knallst im Kopf. Das, nee. Also gibt es bestimmt, ich weiß nicht, ob das jemand beforscht hat, aber
Beobachtest du bei Patientinnen oder bei Menschen, die du auch jetzt in deiner Türsteher-Vergangenheit kennengelernt hast, irgendwie einen Unterschied, deren Bezug zu Cannabis oder deren Bezug zu Alkohol?
Also gut, ich kenne auch viele Leute, die Polytox sind, ne? Also auch Freunde von mir, die heute noch, die das ein bisschen besser im Griff haben, weil die Polytox sind, also die Amphetamine nehmen, die sich dann runter regulieren durch Kiffen. Ich glaube, es ist immer so eine Charakterart. Also Leute, die also ist aber das ist meine private Meinung. Also jeder findet so das Suchtmittel, das zu einem passt, ne? Also die Lauten, die Wilden, die trinken eher, die machen eher expressive Sachen und die in sich gekehrten kiffen eher und werden ruhiger, ne? Aber das ist halt eher so Empfinden. Aber jeder findet, glaube ich, für sich so das Suchtmittel, was er braucht.
Wie könnte denn deiner Meinung nach jetzt in Bezug nochmal auf Cannabiskonsum zurückzukommen, eine gesunde Aufklärung aussehen, gerade für junge Menschen? Was sollte man denen mit auf den Weg geben?
Also ich, wie gesagt, ne, also ich finde es immer schwierig. Also natürlich sollte man Wirkstoff und Suchtstoff erklären. Es gibt ja verschiedene Cannabisarten. Wenn du auch in Holland bist, die können dir ja genau erklären, was welche Cannabisart macht. Die wirkt eher euphorisierend, die andere eher halluzinogen. Das kann man auf der einen Sache machen. Und die Risiken. Also dass man eine Psychose abgleiten kann. Aufklären über amotivationales Syndrom, diese Lethargie, die damit einhergeht, die nachher auch die Heilungsversuche so schwer macht. Aber wir reden immer über Sucht, dass Menschen süchtig sind. Wir reden heute über Depression, dass Menschen depressiv sind. Wir reden heute auf Social Media, dass Leute toxische Narzissten sind, destruktive Partner haben. Wir reden über ADHS. Wir reden aber nie darüber, über das Leid, das zusammensteht. Die ganze Gleichung wird nie erzählt. Und die Gleichung ist einfach, es gibt biografisches Leid, das so schwer ist, dass sich das Individuum irgendwann Lösungsversuche sucht. Und dann entweder kifft, die Substanzklasse zu sich nimmt, oder mehrere Substanzklassen und dadurch süchtig wird. Weil es ist immer so, jemand, der in sich besser beheimatet ist, dem es gut geht, der hat keinen Grund, süchtig zu werden. Der hat keinen Grund, seine Realität immer zu verändern.
Also du sagst, es ist ein gesamtgesellschaftliches
Problem. Genau, wir reden immer in ganz Deutschland, egal was wir tun, wir reden immer über das Endergebnis, über die Symptombildung. Aber wir reden nie in der Gleichung über die Ursache. Nie. Also wir machen alle Social Media, wir machen alle Depressionsstiftungen. Wir reden aber nie darüber, was da eigentlich passiert ist, dass es so weit gekommen ist.
Vielleicht haben auch viele gar nicht so das Bewusstsein, dass diese Traumata zum Beispiel oder das Leid ein Faktor dafür ist, dass sie überhaupt zu diesen Substanzen greifen.
Genau.
Jetzt hört ja vielleicht hier jemand zu, der sich in dieser Situation sieht oder jetzt irgendwie erkennt, ich substituiere da mein Leid. Und was würdest du denn jetzt so einer Person raten, wie sie damit umgehen kann, was sie vielleicht verändern könnte? Und nur mal ganz kurz.
Also grundsätzlich immer je nach Altersgrad Therapie, aber ich würde mir halt immer umgucken, ne? Also was ist der Schmerz in meinem Leben? Was ist der Schmerz in meinem Leben und warum muss ich den so kompensieren? Und gibt es nicht bessere Lösungen? Also, ne, also viele kippen ja dann, die fangen dann irgendwann an, Sport zu machen. Also wie, mit welcher Strategie? Welche Strategie ist besser, als mich immer wegzuballern oder aufzuputschen? Ne? Und das erlebst du ja überall. Ich habe auch ganz viel früher im Kampfsportmilieu, die ganzen wilden Jungs, die eher ein bisschen aggressiv gelöst waren, die alle kämpfen wollten. Dann der Türsteher-Szene. Da hat so gut wie jeder Anabolika genommen, Amphetamin oder sonst was, Testosteron, einfach um aggressiver zu sein. Also das war mir nachher, also desto mehr die Leute auch älter werden und mehr sich in die Karten gucken lassen, ist das auch klar. Ne? Also wie viele Leute für irgendein Problem eine Lösung suchen. Ne, wenn ich Cannabis konsumiere, ich will mehr Ruhe, ich will innerlichen Frieden. Wenn ich aus dem Chaos komme, will ich Ruhe im Kopf. Kann ich total verstehen. Nur es ist halt eine geliehene Ruhe.
Aber du beobachtest ja auch, oder das habe ich das richtig im Kopf, dass du im Gespräch bisher schon mal erwähnt hattest, dass gerade junge Leute ja Bock haben oder mehr Bock haben zu kiffen, als das vielleicht die ältere Generation tut. Ist das dann argumentiert damit, dass die jungen Leute gerade so viel Chaos im Kopf haben? Und beobachtest du das irgendwie, dass verschiedene Altersgruppen mehr Lust auf verschiedene Substanzen haben? Dass das da ambivalent ist?
Also wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Also ich glaube schon, dass es so eine gewisse milieuspezifische Ausprägung gibt, was konsumiert wird. Auch in der Preislage. Kiffen ist deutlich billiger als Koksen. Ne? Ich bin jetzt nicht so oft auf dem Schwarzmarkt unterwegs, dass ich die Preise kenne. Aber es gibt auch eine milieubedingte Droge. Und ich glaube, es gibt auch Phasen im Leben. Zum Beispiel Pubertät ist total unruhig, total neu, weil alle in die geschlechtliche Rolle reinfallen. Und da brauchst du viel Ruhe. Also ich würde mal die Hypothese machen, dass da Kiffen vielleicht eher angesagt ist, weil es Ruhe bringt. Und wenn du jetzt so also in Berlin um die 40 kokst jeder, dass du, wenn du in der Mitte des Lebens bist und permanent unter dem gesellschaftlichen Leistungs- und Erfolgsdruck stehst, dir eher andere Substanzen gibst, um dir einen Ego-Push zu suchen. Oder ganz viele Leute, die MDMA konsumieren, sagen, ich wollte einfach mal nochmal Glück haben. Und es ist ja so, ne, dass Leute gern Glück haben und MDMA macht halt Glück. Ne? Also ist auch der neueste Trend. In Amiland geht man zum Beispiel, versucht mal gerade in der Traumabehandlung ganz viel Substanzen einzusetzen und guckt, wie die wirken.
Hast du das Gefühl, dass durch die Legalisierung oder auch Aufklärung, die jetzt dahingehend geschieht, die wir hier zum Beispiel tun, vielleicht auch gerade in der älteren Generation dieses Tabuthema von Cannabiskonsum oder auch anderen Substanzen vielleicht ein bisschen bricht und sozusagen die Elterngeneration heutzutage vielleicht eher ein offenes Gespräch mit ihren Kindern mal über diese Dinge tun, diese Substanzen haben sollten, als das vielleicht vor 30 Jahren, als du in den 90ern angefangen hast.
Also das ist dir klar. Also die Elterngeneration, ich bin ja auch mittlerweile Vater von zwei Kindern, ist ja eine ganz andere Generation. Also als ich Kind war, ich bin 79er Jahrgang, gab es erstens in meinem Alltag noch Kriegsversehrte, also Leute, die den Zweiten Weltkrieg aktiv erlebt hatten. Und Menschen, die noch vor 68, also vor der Liberalität, vor der progressiven Wende in Deutschland sozialisiert waren. Und für die war jeder, der lange Haare hat oder irgendwie geraucht hat oder so ein Kiffer, Rocker, die hatten gar kein Verständnis für Jugendkultur. Jetzt sind mir Generationen, ich bin 79, ganz viele Generationen eigentlich, sagen wir mal, bis 2003, die können schon jetzt Eltern sein. Das sind alles Leute, die selber eine Jugendkultur erlebt haben. Die waren mal Punk, die haben Hip-Hop gehört. Also wir haben ja eine differenzierte Jugendkultur gehabt mit den dazugehörigen Drogen. Also wir haben ja einen ganz anderen Umgang. Ich glaube, wenn ich früher einen Bröseldaumen gehabt hätte, mein Vater hat gedacht, der hat was Schwarzes am Finger, der hat aber nicht gesehen, dass es ein Bröseldaumen ist. Na? Und wir haben einen ganz anderen Umgang, weil jeder von uns eine Jugendkultur hat. Jede in der Jugendkultur wird die und die Substanz konsumiert. Wir haben einen anderen Umgang.
Aber hättest du dir damals, als du gerade so in die Szene gekommen bist oder mit Menschen unterwegs warst, die auch Lust hatten zu konsumieren, du hast angefangen zu konsumieren, hättest du dir gewünscht, da schon mehr Bescheid zu wissen, was das für Auswirkungen haben kann oder wo das hinführen kann?
Also allgemein muss ich sagen, hätte ich allgemein über vieles mehr gern Bescheid gewusst. Also das ist ein großer, großer Vorteil des Internetzeitalters, Social Media. Du kannst dich eigentlich über alles viel besser informieren. Also jetzt nicht nur was Drogen betrifft, was Abhängigkeit, was psychischen Schmerz betrifft. Also wenn wir früher geboxt haben, da gab es in der Bibliothek zwei Bücher über Boxen, wo irgendwie holzschnittartig gezeigt worden ist, wie man die linke gerade haut. Heute gucke ich 5000 Videos YouTube, wie man perfekt die linke gerade haut. Also es ist ein ungeheurer Wissensboost, auch was psychische Krankheiten, was Drogenkonsum betrifft. Aber es ist halt trotzdem auch immer noch so, dass es halt alles nur Fragmente sind. Na, also es ist immer auch so, die Leute kommen ja auch heute in Psychotherapie und denken, weil ich alles schon gelesen habe, ich bin therapiert. Aber trotzdem können die das Puzzle nicht zusammensetzen. Also ich finde das, also ich hätte mir viel, also das ist oft was ich ganz bitter finde, dass wenn ich, also als 14-Jähriger, als ich in Not geraten bin, als ich gekifft habe, wenn ich da die Möglichkeiten von Social Media gehabt hätte, zu lesen, zu verstehen, das wäre schon, also ich glaube, das hätte mir eine oder andere Katastrophe im Leben durchaus erspart.
Haben diese Erfahrungen da aus der Zeit oder auch die Sucht irgendwie einen Einfluss darauf gehabt, dass du dich dann für die Psychotherapie entschieden hast oder jetzt dazu geworden bist, was du heute bist?
Absolut. Also ich hatte einen Alkohol-Breakdown, wo ich so besoffen war, dass ich in einer Schlägerei 3 von meinen Kumpels angegriffen habe und dann irgendwann in meinem eigenen Urin und Kot zusammengebrochen bin und dann irgendwann dann doch die Einsicht hatte, dass ich so nicht weiterleben will.
Und das war so Rock Bottom für dich?
Ja, das war so wirklich, wo ich gedacht habe, also so will ich nicht weiterleben. Und dann habe ich gewusst, also wenn ich noch irgendeine Chance habe, ein gutes Leben haben zu wollen, muss ich aufhören, so viel Alkohol in mich reinzuschütten.
Und kam das bei dir dann auch aus dem Leitspektrum? Hast du auch irgendein Leid damit?
Ja, klar. Ja, klar. Also ich bin in der Kindheit traumatisiert worden, war dann Legastheniker, bin dann beschämt worden. Also ich habe ganz viel getrunken, um diesen ungeheuren, dieses Selbstwertloch in mir zu beruhigen. Dieses ungeheure Gefühl, nichts wert zu sein.
Und gekifft dann auch.
Gekifft, gesoffen. Das Einzige, wo ich immer Schiss vor hatte, war Chemie. Da hatte ich immer, das war mir nicht geheuer, da habe ich mich nicht dran aber so, sonst, also was ich in mich reingeschüttet habe.
Machst du einen Unterschied dazwischen, wenn jetzt jemand abends sein Feierabendbier trinkt, wir haben ja auch viel über Alkohol gesprochen, sein Feierabendbier trinkt oder sein Feierabendjoint raucht?
Nee, also ich bin immer, ich bin nicht jemand, der Kiffen schlimmer findet wie Trinken. Ich finde, Trinken ist potenziell auch, also ich will da keine Wertung vornehmen. Also ich.
Das sind zwei verschiedene.
Ja, das ein, ne, also.
Es wird aber immer viel miteinander
verglichen. Ja, das ist aber, also ich finde, Alkohol ist in der Endstrecke viel gefährlicher. Ne, weil jemand vom Kiffen zu entwöhnen, wenn er ein harter Alkoholiker ist, das ist eine viel größere Gefahr. Aber das ist auch nicht, das ist so Privilegierung im Leid. Es geht immer wieder darum, warum muss ich jeden Abend 3 Bier saufen und 3 Joints rauchen? Also nochmal, also das ist ein Suchtmittel.
Aber kann man das überhaupt, also das ist jetzt einfach nur aus meiner eigenen Perspektive, kann man das überhaupt vergleichen jetzt, wenn das Alkohol gefährlicher ist, wenn ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, durch Kiffen sowas wie eine Psychose entstehen kann, wo auch mal einfach ein Leben rum sein kann, wenn man das hat?
Also was meinst du jetzt? Also Also beides gefährlich. Du kannst schon voll so fahren.
Deswegen könnte man es ja vielleicht nicht miteinander vergleichen, weil Alkohol auf eine andere Art und Weise krank macht, als es Cannabis tut.
Ja, also das Psychose, das Initialpsychose-Risiko jetzt bei Alkohol so in dem Stadium hast du nicht. Ne? Du hast natürlich nachher Alkohol, auch alkoholinduzierte Psychose. Ne? Das ist halt dann nach hinten verlagert. Aber die Risikoverteilung ist gleich. Also ne, wie viele junge Leute haben sich schon totgefahren, weil sie zu viel getrunken haben auf dem Dorffest? Und wie viele Leute, also der Outcome im Leid ist immer dasselbe, ne? Ne, aber also ich finde, bei Kiffen ist halt schon immer so ein bisschen was so tragisch ist, wenn du so nette junge Leute siehst, die dann halt einfach vor dir sitzen und wahnsinnig sind. Und du weißt, sie haben im Kiffen eine Psychose befeuert. Obwohl man das auch nie, da wird es jetzt auch andere geben, die sagen, naja, die waren schon vorher auf dem Trend und haben gekifft und das findet man nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall keine gute Kombi. Und das ist echt tragisch. Also wenn du das siehst, wenn so ein junger Mensch plötzlich in so einer psychotischen Angst vor dir im Zimmer steht und anfängt, dir die Schränke aufzureißen und zu gucken, ob du dein Büro verwandt ist. Und du hast den Menschen gern, weil du schon Monate mit ihm gearbeitet hast. Das ist schrecklich. Und diese Angst, diese psychotischen Angstzustände, das ist übel. Ne? Also wenn man das sieht und dann mit Menschen gearbeitet hat, das ist auch als Behandler nicht leicht, das zu sehen. Weil das ist eine andere Qualität an Angst auch.
Sind diese Fälle in deinem Berufsfeld in den letzten Jahren gestiegen? Oder hast du da irgendeine Beobachtung?
Nee, ich habe ja keinen Suchtschwerpunkt, das ist ja ein Traumaschwerpunkt. Bei mir kommen eigentlich eher ne, die jungen Suchtis, die kommen immer mal wieder über Verwandtenempfehlungen, klar. Aber ich habe ja schon eher Leute so im Mittelbau ab 30 bis 40, die schon wirklich sagen, ich habe jetzt auf gut Deutsch gesagt, die Eier, mir mein Leid anzugucken.
Magst du vielleicht zum Abschluss noch einmal uns mitteilen oder einem imaginären Jugendlichen mitteilen, der Bock hat zu kiffen, mit vielleicht ein paar Punkte einfach aufzählen, 3, 4, auf die diese Person achten sollte, wenn sie das machen will.
Also er sollte sich auf jeden Fall klar sein, dass wenn er Kiffen regelmäßig macht, dass das eine Lösung für irgendein Leid ist. Also einfach aus Jux, Dollerei oder jugendlicher Fröhlichkeit ist es nicht. Jeder Mensch auf der Erde, der regelmäßig, tagtäglich, wöchentlich, jedes Wochenende eine Substanz konsumiert, hat ein Problem. Und das Problem ist größer als den Substanzmissbrauch. Das ist ein Problem, das hinten dran steht. Und das ist das, wo er mit aller Ehrlichkeit hinschauen sollte. Und dann sollte er halt immer sich gewahr machen, dass es halt das Psychoserisiko gibt. Und er sollte das mit irgendjemandem thematisieren. Aber ich kann auch verstehen, er sollte auch nicht sich zu sehr kriminalisieren, ne? Weil ich weiß auch aus der eigenen Jugend, man muss 10-mal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um zu kapieren, dass es eine Wand ist. Ich bin jetzt 46. Mit 16 hätte ich dir andere Geschichten erzählt. Also, ne? Und die Daumen drücken halt, dass es gut ausgeht, dieses Lebensexperiment. Also das ist immer das Traurigste. Ne? Also wenn ich heute meine Kieferkollegen sehe, ich gehe regelmäßig in den Wald und treffe einen, mit dem ich früher jeden Tag Bon geraucht habe. Und der ist psychotisch. Der zieht die Schuhe falsch rum an und hat immer eine Tüte vom städtischen Klinikum in der Hand. Und das ist eine Tragödie. Und das kann dabei rauskommen. Und das muss man sich klar machen.
Philipp, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
Gerne. Lieben Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Statement GmbH im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes. Die in diesem Format geäußerten Ansichten der Teilnehmenden spiegeln nicht zwangsläufig die Position des Ministeriums wider. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.podcast.saarland.